Ja, vielen Dank den Rednerinnen und den Rednern. Wir würden jetzt quasi zu dem Teil übergehen, wo wir nochmal hier auf dem Podium über ein paar Rückfragen und Fragen diskutieren werden, bevor es dann anschließend auch fürs Publikum geöffnet werden wird. Ich möchte gerne anfangen mit einer Frage an Susanne. Im Vorgespräch hast du, das bist in deinem Input nicht darauf eingegangen, aber nochmal auf diese Frage von der ganzen Wohnbauförderung eingegangen, die jetzt auch im Statement der Stadt dargestellt wurde als Möglichkeit des produktiven Intervenierens. Und du hast da zumindest im Vorgespräch einige kritische Anmerkungen dazu gemacht. Vielleicht könntest du dazu einfach nochmal was ausführen.
Okay, da will ich erstmal darauf eingehen. Ich meine, der geförderte Wohnungsbau ist ja schön und gut, obwohl nicht schön und nicht gut. Die erste Frage ist natürlich, ob er stattfindet. Die zweite Frage ist aber auch, ob er sinnvoll ist. Als Vorbild wird ja in der Regel dann auf München verwiesen, wo ganz radikal in allen Neubauprojekten quer durch die Stadt gesagt wird, 30% muss dann geförderter Wohnungsbau sein. Wie gesagt, schön und gut. Das Problem der Angelegenheit ist nur, dass die Förderung, die damit verbunden ist, dass sozialer Wohnungsbau realisiert wird, ist erstmal, du hast es als verbrannt genannt nach bestimmten Jahren, dem würde ich mich anschließen. Es bedeutet, dass Investoren Subventionen bekommen, um für einen bestimmten Zeitrahmen, damit die Mieten niedrig sind. Sobald das ausgelaufen ist, werden diese Wohnungen dann dem Wohnungsmarkt quasi zur Verfügung gestellt, in Anführungszeichen. Das heißt, es gibt dann eine entsprechende Entwicklung der Mieten, die an Marktmieten orientiert ist. Und ich finde, das ist keine Art und Weise, wie man Wohnraum entwickeln sollte, sondern wenn man bereit ist, also wenn man schon Subventionen in die Hand nimmt, dann kann man doch in der Tat, und das ist jetzt mit den zwei Beispielen sehr gut dargelegt worden, andere Projekte entwickeln. Und zwar Projekte, wo es den Versuch gibt, Wohnraum aus dem Markt rauszunehmen und abzusichern gegenüber Verwertungen und Spekulationen. Weitere Maßnahmen, die in der Regel ja immer angeführt werden. Und ich möchte jetzt nur noch mal noch sagen, das ist kein Grünen-Bashing, ja? Also weitere Maßnahmen, die in der Regel dann angeführt werden, dass man versucht, in der Stadt dann auf einen sozialen Ausgleich hinzuwirken, sind Belegungsrechte. Ich meine, Belegungsrechte werden kaum angewandt, weil die meisten Eigentümer von Gebäuden, von Wohnungen gegenwärtig so hohe Mieten realisieren können, dass sie gar nicht daran interessiert sind, Belegungsrechte zu verkaufen. Das ist, wenn schon, dann überwiegend das öffentliche Unternehmen. Das heißt, die ABG, die Belegungsrechte dann sich abkaufen lässt. Ich möchte noch mal auf eine weitere Sache eingehen. Der Mietspiegel, und das ist uns ja in den vergangenen Tagen mehrmals gesagt worden, sei unpolitisch. Er ist wahrscheinlich kein Instrument, da stimme ich jetzt zu, ja. Aber wenn der Mietspiegel was ist, dann ist er politisch. Alleine die Art und Weise, wie er konstruiert wird, ich meine, da können die Grünen jetzt auch nichts dazu, muss ich jetzt nochmal sagen, ja. Also allein wie er konstruiert wird, und du hast es ja ausgeführt, dass nur Neumietabschlüsse drin sind, trägt dazu bei, dass natürlich die günstigeren Bestandsmieten diesen Durchschnitt, den man dann zum Schluss erreicht, nicht runtersenken können, sondern dass die Preise immer nach oben gehen. Und in den gegenwärtigen Bedingungen, wo viele Käufer von Wohnungen diese Wohnungen dann teuer vermieten, trägt das nochmal weiter dazu bei. Noch ein weiteres Problem bei der Angelegenheit, und das wird häufig vergessen. Und jetzt rutsche ich mal ein bisschen weg von dem Punkt, dass die gegenwärtige Mietpolitik und Wohnraumpolitik ungerecht ist. Wir haben gegenwärtig noch eine Situation, dass mehr Geld in die Modernisierung von Wohnungen investiert wird als in den Neubau. Und ich meine, das kann man sich vorstellen, was für Dimensionen das sind. Wenn Geld in die Modernisierung investiert wird, dann bedeutet das, und da ist schon darauf hingewiesen worden, dass Aufzüge eingerichtet werden, dass es eine Fußbodenheizung gibt, dass neue Raumaufteilung gemacht wird und, was man sich eben so vorstellen kann. Das geschieht überwiegend in Bestandswohnungen. Das sind keine Neubauwohnungen, die das sowieso haben. In der Regel führt es dann wiederum dazu, dass die Wohnungen zu deutlich höheren Preisen dann vermietet werden. Ein Ergebnis davon ist, das geht in den Mietspiegel ein, so wie die Konstruktion angelegt ist, und führt damit zu einer weiteren Erhöhung bei. Und ich glaube, und das ist jetzt der allerletzte Punkt, die Milieuschutzsatzung oder Erhaltungssatzung ist in der Gegenwart tatsächlich ein unscharfes Instrument, aber es ist nur ein unscharfes Instrument, weil man da nicht entsprechenden Nachdruck hinterher gibt. Also das heißt, man könnte es nutzen und ausbauen, um Umwandlungen dann zu reduzieren und Modernisierungen zu reduzieren und damit aber auch dann den Preisdruck, der auf dem Mietmarkt vorhanden ist, rauszunehmen, zumindest abzumildern.
Danke. Ja, in der Tat, Andreas, du hattest das vorhin als verbranntes Geld bezeichnet. Vielleicht möchtest du noch was dazu ergänzen, oder?
Nein, stimmt.
Sonst würde ich vielleicht dir nochmal die Möglichkeit geben, noch zu antworten. Das war manchmal im Kopfschütteln da.
Ja, vielleicht zum Beginn nochmal. Also die Neuvermietungen gehen nicht in den Mietspiegel ein. In den Mietspiegel gehen nur Bestandsmieten ein, die verändert wurden in den letzten 4 Jahren und sonst nichts. Also alles, was Neuvermietung ist, geht erst dann in den nächsten Mietspiegel ein, dann als Bestandsmiete. Das ist auch, wenn man mal diese 11% anguckt, ganz interessant, weil da kommen dann ja quasi die ganzen Neuvermietungen rein von den letzten 4 Jahren, ja, und schieben ja dadurch, dass es meistens höherpreisig ist, auch das Gefüge nochmal nach oben. Das heißt, im Altbestand ist die Erhöhung eigentlich unterhalb dieser 11%. Ja, es ist über eine grundsätzliche Frage gesprochen worden, Wohnungsbauförderung, über das Instrument, das wir haben. Das hat natürlich auch so ein bisschen was mit der Art und Weise, wie in Deutschland das gesetzlich geregelt ist, zu tun. Das können wir im Grunde mal gar nicht ändern, auch wenn ich da, glaube ich, zumindest in Teilen zustimmen würde. Es ist aber auch manchmal gar kein uninteressantes Instrument, nämlich dann, wenn man gar kein Geld in die Hand nehmen muss. Also wir haben öfters mal Fälle, wo wir gerade im Innenstadtbereich haben, wo Investoren Projekte realisieren wollen, die über das, was im Bebauungsplan festgelegt ist, beispielsweise hinausgehen wollen, oder sie brauchen noch ein städtisches Grundstück, um das zu realisieren. Und dann arbeiten wir sehr oft mit städtebaulichen Verträgen, wo es gar nicht um Geld geht, sondern wo sie dann meinetwegen noch eine Etage höher bauen dürfen oder wir ihnen ein Grundstück verkaufen und sie dafür sich verpflichten, begrenzt, ist richtig, aber praktisch für Umme sozusagen für 20 oder 30 Jahre einen gewissen Anteil an geförderten Wohnungsbau da reinzunehmen. Das sind Dinge, die man halt immer im Einzelfall verhandeln muss. Vielleicht nochmal eine Sache, die, glaube ich, für Frankfurt im Vergleich zu anderen deutschen Städten ganz interessant ist. Wir haben ja noch die ABG Frankfurt Holding in unserem Eigentum, im Unterschied zu vielen anderen Städten, die ihre städtische Wohnungsbaugesellschaften verkauft haben. Und der ABG gehören so um die 50.000 Wohnungen in Frankfurt. Das sind ungefähr 20% vom gesamten Mietwohnungsmarkt. Das heißt, wir haben da an der Stelle schon einen ganz beträchtlichen Anteil von Wohnungen in kommunaler Hand. Und es wird ja immer gesagt, naja, die ABG Frankfurt Holding ist jetzt ein gewinnorientiertes Unternehmen. Das stimmt an der Stelle, nämlich muss man auch mal hier sagen, auch nicht. Die ABG hat letztes Jahr, glaube ich, ungefähr 6 Millionen Gewinn gemacht, so jetzt im Groben. Wobei diese 6 Millionen praktisch zum vollen Prozentsatz aus Geschäften kommen, die sie der ABG gehören, auch zum Beispiel die meisten städtischen Parkhäuser. ABG hält auch einige Gewerbeflächen. Und am Ende kommen diese 6 Millionen ausschließlich aus diesem Geschäft. Also mit dem Wohnungsgeschäft selber macht die ABG im Prinzip eine schwarze Null. Und von diese 6 Millionen, die sie ja dann an die Stadt abführt, die nehmen wir ja wieder mit den 45 Millionen, die wir in den geförderten Wohnungsbau reinstecken und investieren die direkt wieder in Wohnungsbau. Aber jetzt muss ich schon wieder aufhören.
Ich habe jetzt doch noch mal ganz kurz eine Rückfrage zum Mietspiegel, weil im Mietspiegel steht, dass Lage einschließlich der energetischen Ausstattung und Beschaffenheit in den letzten 4 Jahren vereinbart oder geändert worden sind. Also da würde mich erstaunen, verstehe ich also Ihre Auslegung nicht ganz. Und zum anderen, so viel ich aus den Zahlen der ABG lese, geht da eigentlich hervor, dass der Überschuss in den letzten 4 Jahren deutlich über 50 Millionen Euro waren, wovon ein einstelliger Betrag an die Stadt abgeführt wird und der Rest in den Büchern der ABG verbleibt. Und da verstehe ich nicht ganz, wie diese Zahlen so zustande kommen.
Ja, die verbleibt ja nicht in den Büchern der ABG, sondern die wird ja verwendet, um die ABG baut ja Wohnungen auch in ganz erheblichem Umfang in Frankfurt. Und dafür braucht die ABG ja auch ein gewisses Eigenkapital. Sie braucht auch Geld, um ihren Bestand zu sanieren, auch in Zukunft. Das sind ja auch viele Geschichten, die dann hinterher wieder über Abschreibungen laufen. Also so diese Aussage, die kann ich so nicht unterschreiben.
Warten wir noch ganz kurz. Wir können nachher.
Also was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir über...
Dann lesen Sie vor.
Ja, 2005 ein Eigenkapital von 83 Millionen. Hat jetzt ein Eigenkapital von
600 Millionen. Ich mich nicht rein.
Ich glaube, es ist gut. Es ist gut. Danke. Danke. Es wird nachher auf jeden Fall die Möglichkeit geben für diese Inputs und wir würden doch sehr wohl darum bitten, dass wir das jetzt einfach mal noch so weitermachen können. Es wird einen Raum dafür geben, aber ich glaube nicht, dass es jetzt sinnvoll ist, in dem Moment, dass in so einem Konfliktgespräch einfach quasi, es wird dann nur eine Person noch geben, die spricht und das ist nicht der Sinn der Sache. Darum, ich würde jetzt... Aber das wurde ja auf dem Podium ja auch gesagt. Aber dennoch, ich meine, wenn schon, ich würde dennoch noch mal fragen, wenn es schon um die Kontroverse geht, die Kontroverse etwas auf den Raum, auf den Tapet zu bringen, dann würde ich dennoch mal im Input, der kam, haben Sie genannt, die Stadt Frankfurt wächst, gut, tun andere Städte auch. Sie haben gesagt, dass die Wohnflächen steigen, also quasi die Wohnnutzung steigt. Das ist in ganz, ganz vielen anderen Orten auch der Fall. Sie haben den Mietspiegel eigentlich so als Mittel dargestellt, das einfach so passiert. Die Mieten steigen nicht einfach so. Letztlich, wie Sie Ihr Input gestartet haben, war eigentlich so etwas wie eine Naturalisierung der Ereignisse. Es war eine komplette Entpolitisierung der Problemlage in Frankfurt. Und ich meine, in Frankfurt sind wir von einer Situation gestellt, dass selbst das Bundesinstitut für Bau, Stadt und Regionalentwicklung in der Veröffentlichung 2014 der Stadt Frankfurt vorhält, ein überaus negatives Beispiel zu sein, wie Politik gemacht wird im Wohnraum. Mich würde erstaunen, weil die Maßnahmen, die Sie dargestellt haben, wie sollen die tatsächlich gewinnbringend, also wie sollen die wirken? Weil ich meine, de facto steigen die Mieten, de facto sind die Problemlagen da und die Maßnahmen, die Sie vorgestellt haben, waren zu fast alle auch schon vorher auf dem Tapet.
Soll. Vielleicht doch nochmal zum Mietspiegel. Der Mietspiegel ist ein Instrument, das können wir nutzen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir wenden das so an, wie uns der Gesetzgeber uns das vorgibt. Und dann müssen wir auch mit diesen Mängeln leben, die wir jetzt gerade dargestellt haben. Der wird ja nicht von der Stadt Frankfurt ausgewürfelt, sondern da gibt es Firmen, die da beauftragt werden. Diesmal hatten wir eine neue im Vergleich zum letzten Mal. Ich finde auch, die hat es für mich ein bisschen nachvollziehbarer gemacht als beim letzten Mal. Die arbeiten nach diesen Kriterien und dann kommen die zu einem Ergebnis. Dieses Ergebnis wird ja in der Mietspiegelkommission besprochen. Da werden die begleitet ja auch diese Erhebung. Da ist sind die Wohnungseigentümer, also die Eigentümerverbände und die Mieterschutzverbände gleichmäßig vertreten. Und wenn ich jetzt mal den aktuellen Mietspiegel angucke, zudem haben bis auf einen, der sich enthalten hat, alle Mieterverbände zugestimmt und alle Hausbesitzerverbände haben ihn abgelehnt. Was ja auch schon mal so ein bisschen ein Zeichen ist, welche Qualität dieses Werk dieses Mal hat. Weil ansonsten wäre ja wohl zu erwarten gewesen, dass es ein anderes Abstimmungsverhalten gibt. Und die Alternative, die es gäbe, wäre, okay, wir machen jetzt keinen Mietspiegel mehr. Und dann gibt's in Frankfurt den freien Markt. Das heißt, dann gibt's überhaupt kein Instrument mehr, kein Gradmesser mehr, wo ein Mieter sehen kann, die Miete, die der Vermieter von mir haben will, ist die berechtigt oder nicht. Und dann muss man halt bei aller Kritik an dem Instrument, ich hab's ja selber gesagt, muss man halt überlegen, was man haben will. Will man das haben oder will man das? Ich kann die Gesetze in Deutschland nicht ändern. Ich kann nur mit denen leben, die ich habe.
Ja, langsam besser. Ja.
Ich kann vielleicht zur Frage der Gewinnverwendung etwas sagen. Eine ganz wichtige Erkenntnis, die Genossenschaftsbewegung in Zürich ist ein bisschen älter, ich habe es gesagt, 100 Jahre in etwa. Wir hatten vor circa 20 Jahren das Problem, dass etliche Genossenschaften Sanierungsfälle wurden. Wieso wurden sie dann Sanierungsfälle? Und ich möchte mich hier nicht in frankfurterische Fragen einmischen, ich kenne auch die Materie hier zu wenig detailliert. Aber die Frage des nachhaltigen Wirtschaftens ist ganz wichtig. Also es ist auch ganz wichtig, dass Rückstellungen gemacht werden können für die Zukunft. Das heißt, die Gewinne, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sobald Gewinne aus einem Immobiliengeschäft rausfließen, irgendeiner Form, also aus dieser öffentlichen Immobiliengesellschaft an die öffentliche Hand, dann sind sie weg. Und das heißt, die müssen ja irgendwie finanziert werden. Und das Problem bei diesen Genossenschaften war, dass die Vorstände, die ja eigentlich, das sind ja Mitgliedergenossenschaften, die Leute, die dort wohnen, sie saßen in den Vorständen und haben gesagt, wir behalten die Mieten möglichst tief. Wir machen keine Sanierungen, wir machen keine Rückstellungen und für ein paar Fränkli wohnen wir da schön günstig. Und sie haben eigentlich vom Bestand gelebt. Und am Moment, als dann diese Siedlungen wirklich so weit waren, dass nichts mehr funktioniert hat, man musste sie energetisch sanieren, man musste die Steigleitungen sanieren, war plötzlich kein Geld mehr da. Also es ist ganz wichtig, dass man diese Genossenschaft, diese Immobiliengeschichten sind Generationenprojekte. Also wir treffen heute Entscheidungen für die nächste Generation und ich möchte sehr stark an diese Solidarität appellieren. Das ist ein wichtiger Grundsatz. Und ich glaube, vor diesem Grundsatz muss man auch die Frage von sogenannten Gewinnen. Es sind ja eigentlich keine Gewinne, es sind vielleicht Rückstellungen. Ich kenne es jetzt hier nicht, aber das muss man einfach immer im Hinterkopf haben. Das denke ich, ist ganz wichtig. Also nachhaltiges Wirtschaften, wie genau gleich, darum das erlaube ich mir als Kritik an diesem deutschen Wohnbauförderungssystem, Gelder, die nur für eine gewisse Zeit einen Effekt bieten und nachher verbrannt sind, das ist eigentlich wirklich schade ums Geld, um es so zu sagen, weil die Wirkung, die verpufft, oder?
Okay, ich kann ja nicht zu Rückstellungen dergleichen sagen. Ja, ich glaube auf alle Fälle, dass das natürlich zutrifft, dass man längere Rückstellungen machen muss, um auch größere Projekte in der Zukunft finanzieren zu können. Ja, man müsste jetzt quasi nochmal in die Bücher der ABG reinschauen, was wir aber alle nicht können, weil sie eine Form, also eine Verfasstheit hat, die es nicht zulässt, überhaupt sich darüber Aufschluss zu verschaffen. Jedenfalls ist es mir noch nicht gelungen und das beim städtischen Unternehmen. Ich möchte aber nochmal auf was anderes eingehen. Ich glaube auch, dass öffentliche Unternehmen ein sinnvolles Instrument sind, Stadtpolitik zu machen und Mietenpolitik zu machen. Es geht jetzt hier auch nicht durchgängig um ein ABG-Bashing, ja. Aber ich muss sagen, ich war sehr erstaunt über zwei Entwicklungen, nämlich als der letzte Mietspiegel von 2012 rausgekommen ist mit den Zuschlägen für bestimmte Lagen, innerhalb von ein paar Wochen, das erste, was geschah, war, dass die ABG die Mieten in ihren Beständen angehoben hat, mit inklusive dieser Zuschläge. Da frage ich mich doch, was das noch damit zu tun hat, angemessene Mietpreise zu nehmen. Insbesondere, wenn offensichtlich, und jetzt muss ich doch noch mal zurückgehen, es gelingt, ausreichend Rückstellungen zu machen. Und ich muss sagen, es wundert mich noch mal sehr, die Art, wie Bodenpolitik gemacht wird. Ich weiß wiederum nicht, zu welchen Preisen der Campus Bockenheim erworben worden ist. Ich kann nur in Zeitungen nachvollziehen, wie argumentiert wird. Und da wird immer argumentiert, es ist notwendig, um keine Marktverzerrungen vorzunehmen, den Boden zu den höchstmöglichen Preisen zu verkaufen. Nicht den absolut höchstmöglichen Preisen. Da macht man noch den ein oder anderen Zugeständnis, wie dass man lieber Luxus-Studentenwohnheime, die keine Studentenwohnheime sind, zulässt. Ja? Anstatt Luxuswohnungen dann für Eigentümer dann zu bauen. Gut, schön, ja. Aber es wundert mich trotzdem, warum ein städtisches Unternehmen dann nicht dieses Werkzeug in die Hand nimmt und sagt, wir tragen nicht dazu bei, dass Bodenpreise weiter angetrieben werden in der Stadt. Und wie gesagt, das Beispiel Campus Bockenheim scheint mir jetzt eins, das genau in die andere Richtung geht, wo die ABG eine Rolle erfüllt, die nicht allzu groß zu unterscheiden ist von anderen Marktakteuren. Und dann denke ich, da ist was schiefgelaufen in der Art und Weise, wie Politik gemacht wurde mit der ABG oder über die ABG.
Ja, in so Zeiten, wo solche Sachen passieren, sollte man mal grundsätzlicher werden. Das sollte man dann benutzen. Es ist einfach fatal, dass immer nur ein System herumgedoktert wird und immer wieder versucht wird, Wohnungsbestand über den Markt herzustellen. Das hat noch nie funktioniert und es wird nicht funktionieren. Der Markt produziert die Wohnungsnot und beseitigt sie nicht. Wenn Wohnungen über den Markt gehen, dann sind 50-75% heute der Miete sind Kapitalkosten. So Modelle wie das Mietshäuser-Syndikat oder die Genossenschaften oder auch wenn eine Stadt oder ein Land das in die Hand nimmt und nur die Bewirtschaftungskosten und einen Solidaranteil nimmt es raus, dann sind die Mieten um vieles niedriger. Dann wird auch anders gesteuert, dann muss man nicht über diesen verflixten Markt. Die allermeisten Haushalte, mindestens 60-80% in der Bundesrepublik, könnten die Mieten, wenn sie rein über den Markt hergestellt werden, auch gar nicht bezahlen. Der Staat steckt Unsummen an Geld rein, um diejenigen, die privatwirtschaftlich Wohnungen bereitstellen, dazu zu kriegen, dass sie Wohnungen günstig herstellen. Und es funktioniert nicht, weil sie immer ins Hochpreissegment hinein investieren und schiebt gleichzeitig unten haufenweise Geld rein für die Leute, die das sich nicht leisten können. Warum nimmt man nicht dieses Geld selber in die Hand, macht daraus einen Fonds und macht daraus dann einen Wohnungsbestand, der nur mit den Bewirtschaftungskosten arbeitet und einem kleinen Solidarteil. Das Mietshäuser-Syndikat macht es in meinem Projekt. Unsere Studenten zahlen 190 Euro pro Zimmer, 27 warm und nicht 27 kalt. Und zum Beispiel das Land Salzburg, Bundesland in Österreich, hat so einen Solidarfonds staatlicherseits aufgelegt und war dann in der Lage, in der Innenstadt Mieten von 4,48 Euro zu realisieren.
Ja, es ist gerade was gesagt worden zum Thema Campus Bockenheim, was die Grundstückspreise da angeht. Es ist ja jetzt nicht so, dass die ABG dieses Gelände schon immer besessen hat. Und auch die Stadt hat das Gelände nie besessen, zumindest nicht die letzten, schon ein paar Jahre her. sondern das Gelände gehört der Stadt Frankfurt, gehörte dem Land Hessen. Und das Land Hessen hat es der RBG Frankfurt verkauft und nicht zu einem Preis, wo sie gesagt haben, schöne Idee, liebe RBG, dass du da jetzt Wohnungen bauen willst, sondern zu einem Marktpreis. Und jetzt hat die RBG natürlich die Situation, dass sie diese Flächen zu einem Marktpreis eingekauft hat und nun auch sehen muss, dass sie zumindest das, was sie dafür bezahlt hat, wieder erlöst. Und genau das war im Endeffekt der Ansatz, der dann für die Preisbestimmung von dem Philosophikum eine Rolle gespielt hat. Da haben noch andere Instrumente oder andere Dinge eine Rolle gespielt. Das Gebäude ist ja denkmalgeschützt. Die Projektgruppe hatte ja eine Sozialrendite, eine erhebliche, die eingepreist wurde. All das ist dann zusammengerechnet werden und so kam der Preis zustande. Aber ich will jetzt noch mal eins sagen, was mein Nachbar ja auch schon gesagt hat. Also ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, mit der RBG Politik zu machen. Wenn die Politik irgendwas gestalten will und irgendwo auf den Mietmarkt einwirken will, dann muss die Politik Steuergelder oder Gelder, die sie woanders her hat, dafür in die Hand nehmen und muss sie Akteuren zur Verfügung stellen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt auch vor, mal kurz, zumindest am Schluss von meinem Vortrag angedeutet, dass wir jetzt so einen Liegenschaftsfonds gegründet haben, wo wir im Endeffekt genau solche kleinen Gruppen, die am Markt keine Chance haben im Normalfall, weil sie erstens nicht schnell genug sind, weil normalerweise, wenn ein Grundstück an den Markt kommt, ist es sofort weg. Haben Schwierigkeiten, weil die Grundstücke oft nicht direkt zu bebauen sind oder andere Schwierigkeiten haben, dafür Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, und wir machen da eine Gesellschaft, die sich darum kümmert, solchen Projekten Grundstücke zur Verfügung zu stellen. Aber jetzt da an die RBG ranzugehen und zu sagen, naja, da soll die RBG halt auf 5 Millionen verzichten, dann, wenn wir das einmal machen, machen wir das öfter und dann sind wir ganz schnell da und da der Kollege der Linkspartei da hinten hat sich ja so wunderbar aufgeregt vor, sind wir dann da, wo wir unter der Regierung von der Linkspartei in anderen Städten ganz schnell waren, dass nämlich die Wohnungsbaugesellschaften die kommunalen Pleite sind, ja, ganz einfach. Und dann verkauft werden an private Investoren. Und welche Auswirkungen das auf die Mietpreise hat, haben wir dann in diesen Städten alle gesehen. Und die RBG bewegt sich mit ihren Durchschnittsmieten immer noch deutlich unter dem Marktniveau. Deutlich. Und von dem her ist es unsere Philosophie, die RBG muss ein gesundes Unternehmen bleiben. Und wenn die RBG irgendwelche Gewinne erwirtschaftet, werden die wieder in die Wohnungsbau zurück investiert. Und ich glaube, das ist kein falscher Ansatz.